Inforadio Podcast.
Willkommen, sagt Thomas Prinzler. Was forschen Wissenschaftler in ihren Laboren? Wonach suchen sie? Einen kleinen Eindruck konnten sie in der letzten Nacht erhalten, bei der langen Nacht der Wissenschaften in Berlin und Potsdam. Solange sie nach neuen Erkenntnissen in der Optik oder der Robotik suchen, ist dies meist problemlos. Schwieriger wird es in Bereichen der Mikrobiologie oder der Genetik, wenn es unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheit des Lebens haben könnte. Genveränderungen in der Pflanzenzucht oder die Erforschung von Viren. 2012 hatten Studien zur Übertragbarkeit von Vogelgrippenviren auf Säugetiere und Menschen Sorgen ausgelöst. In den USA führte das zum Verbot der Veröffentlichung der Ergebnisse. Biosicherheit ist der Begriff dafür, wie weit Forschung gehen darf. Dazu hat der Deutsche Ethikrat gerade eine Stellungnahme vorgelegt. Die Leiterin der Arbeitsgruppe Biosicherheit ist Silje Fönnecki. Herzlich willkommen, Juraprofessorin in Freiburg sind Sie. War die Diskussion vor 2 Jahren, Frau Fönnecki, Anlass für die Stellungnahme? Damals hatten 2 Arbeitsgruppen in den USA und in Holland gezeigt, dass es relativ einfach ist, Vogelgrippeviren so zu verändern, dass sie zur tödlichen Gefahr für die Menschheit werden könnten. War das der Anlass?
Ja, das war der Anlass. Die Bundesregierung hat uns beauftragt, zu prüfen, ob Deutschland gut gerüstet ist in dem Bereich biosicherheitsrelevanter Forschung, also in dem Bereich der Lebenswissenschaften, in dem mit bestimmten Agenzien geforscht wird, die missbraucht werden können, beziehungsweise auch, wo die Ergebnisse der Forschung missbraucht werden können für Terroristen. Anschläge. Und das Beispiel ist ganz prominent, was Sie nennen. Da wurden nämlich Grippeviren nochmals in ihrer Pathogenität verschärft, also nochmals gefährlicher gemacht, sodass sie gefährlicher waren als die Vogelgrippeviren, die wir überhaupt schon in der Natur haben, die ja auch schon gefährlich sind.
Stell mal an den Anfang so eine Begriffsbeschreibung. Was ist Biosicherheit? Was zählen Sie dazu?
Ja, Biosicherheit ist der deutsche Begriff. Besser spricht man eigentlich von Biosecurity. Da geht es um Fragen, um Missbrauchsfragen lebenswissenschaftlicher Forschung. Also können Erkenntnisse oder Technologien oder Produkte lebenswissenschaftlicher Forschung missbraucht werden? Und wie können wir den Missbrauch verhindern oder das Risiko eines Missbrauchs minimieren? Das wäre dann Biosicherheit. Biosecurity.
Welche Gefahren könnten denn drohen?
Naja, bei der absichtlichen Freisetzung drohen dieselben Gefahren wie bei der unabsichtlichen Freisetzung, nämlich im schlimmsten Fall, dass sie eine Pandemie oder eine Epidemie einer schwerwiegenden Erkrankung von Menschen auslösen. Also wenn ein angeschärftes Grippevirus von einem Bioterroristen oder sonstigen Straftäter freigesetzt würde, dann würde in unserer vernetzten Welt möglicherweise dadurch eine Pandemie ausgelöst werden mit schwerwiegenden Schäden für die Gesundheit. Weltweite Gesundheit der Bevölkerung.
Frau Fönnecki, wir haben jetzt über Viren gesprochen. Betrifft das nur Viren oder betrifft Biosicherheit, um den deutschen Begriff zu wählen, nicht auch bestimmte Nanopartikel, die die Hirnblutschranke durchbrechen können oder Ähnliches?
Ja, also der Oberbegriff ist eigentlich, den wir verwenden, Agenzien. Darunter fallen Mikroorganismen, Toxine, Viren, Bakterien und eben auch möglicherweise Nanopartikel, die bestimmte gefährliche Eigenschaften haben. Also der ist recht weit.
Gut, nun heißt es ja, dass um damit umzugehen, auch ein gewisses Know-how, ein gewisses Wissen vorhanden ist. Wie groß, wie aktuell, wie drohend ist denn die Gefahr? Das können doch eigentlich nur relativ hochspezialisierte Wissenschaftler mit ziemlich gut ausgestatteten Laboren tun.
Ja, das ist die Frage, wie hoch ist das Missbrauchsrisiko? Und hier müssen wir sagen, wir haben uns mit Sicherheitsexperten unterhalten. Wir haben versucht, aus naturwissenschaftlicher Sicht das Missbrauchsrisiko zu bestimmen. Es kann ihn niemand wirklich quantifizieren. Ja, also man kann nicht sagen, die Wahrscheinlichkeit ist so und so viel Prozent. Was aber gesagt wird, ist natürlich, je anspruchsvoller die Technologie ist, umso geringer ist wohl das Missbrauchsrisiko, weil sich dann Terroristen eben erst diese Technologie aneignen müssten. Das klingt auch erstmal plausibel. Andererseits, finde ich, sollten wir nicht vergessen, dass Terroristen oftmals auch, oder nicht oftmals, aber auch aus dem studentischen Umfeld kommen können. Ja, die Boston-Anschläge wurden von Studenten begangen, die Anschläge des 11. September wurden von Studenten begangen oder aus dem universitären Umfeld kommen können. Das heißt, Straftäter können natürlich auch auch Labormitarbeiter sein, auch wenn wir das nicht hoffen und nicht annehmen, aber wir können dieses Risiko eben nicht ausschließen. Deswegen ist auch diese Plausibilitätsannahme, je schwieriger, umso seltener, eben auch nur eine der Plausibilität.
Relativ weit verbreitet in den Medien, nicht in der Wirkung, war ja nach dem 11. September diese Welle der Antragsbriefe. Das zählt ja auch dazu.
Genau, das zählt auch dazu und das war, so viel wir wissen, ja ein Wissenschaftler, der diese Briefe versandt hat.
Nun könnte man ganz einfach fragen, warum verbietet man das nicht? Man kann ja diese Forschung, die so gefährlich ist, verbieten.
Ja, wir haben uns auch über Verbote unterhalten, aber eigentlich nicht mit Blick auf bestehende Viren oder Bakterien. Denn hier glaube ich, dass es in der Tat ganz wichtig ist, dass wir forschen, um eben erkennen zu können, wie bestimmte Krankheiten bekämpft werden können. Denken Sie an Ebola. Ja? Schrecklich, aber wir wollen doch versuchen, dass wir irgendwelche Gegenmittel haben, um dies auch wirklich bekämpfen zu können. Wo einige Mitglieder des Ethikrates jedoch zunächst gar nicht so sehr verboten abgeneigt waren jedoch Fälle, in denen Agenzien künstlich sozusagen die Pathogenität, also die Gefährlichkeit erhöht wurde. Denn in den Fällen haben wir ja gerade in der Natur kein so gefährliches Agens. Und da ist, finde ich, die Frage berechtigt, warum verbieten wir das nicht? Wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, oder einige Mitglieder des Ethikrates gesagt haben, auch wenn wir solche hochgefährliche Forschung haben, die sogar noch die Gefährlichkeit von bestehenden natürlichen Agenzien erhöht, reicht es aus, wenn wir eine Kommission einschalten, die dann dieses Vorhaben begutachtet und dann die konkreten und unmittelbaren und nachweisbaren Nutzen abwägt gegen die Risiken. Und das ist sozusagen der Witz des Minderheitenvotums, dass wir sagen, für bestimmte Forschungsbereiche, nämlich da, wo neue Gefahren geschaffen werden, stehen wir einer solchen ethischen Verpflichtung, die Risiken zu minimieren, dass wir hier eine andere Beweislast brauchen. Und da muss der Forscher wirklich sagen, gibt es einen konkreten, unmittelbaren Nutzen für wichtige Güter wie die Gesundheit der Menschen.
Biosicherheit ist Thema heute in den Wissenswerten mit Professor Silja Fönnecke vom Deutschen Ethikrat. Sie haben sich ausführlich, wie gesagt, mit all diesen Fragen befasst. Lassen Sie uns nun über Ergebnisse, Schlussfolgerungen reden. Es klang ja gerade schon ein wenig an. Wie sollte für die Biosicherheit problematische Forschung angegangen werden?
Also wir haben 5 verschiedene Empfehlungen, die sich 4 davon beziehen sich auf Deutschland, die 5. Auf den internationalen Bereich. Natürlich wäre es am besten, wenn wir international einheitliche Standards hätten, die diese Forschung regeln würden. Aber da sind die Ergebnisse bisher nicht so, dass wir sagen können, im Rahmen der B-Waffen-Konvention oder durch die WHO haben wir hier wirklich schon einen Staatenkonsens. Das, glaube ich, ist eine Empfehlung, die wir an die Bundesregierung haben, hier noch mal neu zu überlegen, ob wir nicht einen neuen völkerrechtlichen Vertrag brauchen, der Grundlage und Grenzen der Forschung regelt.
Okay, das war der 5. Punkt. Die ersten 4 Punkte, die sind viel wichtiger. Die zielen ja sozusagen in die Forschungsgemeinde und in die Gesellschaft hinein.
Na, ich würde nicht sagen, dass sie wichtiger sind. Ideal, in der idealen Welt wären die internationalen Regeln die wichtigsten. Aber da das alles sehr langwierig ist international, haben Sie natürlich recht, schneller kommen wir in Deutschland voran. Und da wäre unser Vorschlag erstens, dass wir einen Biosecurity-Kodex, der bundesweit gültig ist, dass dieser erarbeitet wird von den relevanten Akteuren. Und in diesem Kodex sollten auch Risikominimierungspflichten enthalten sein und eben auch die Pflicht zur Abwägung der Risiken und Chancen. Und hier vertritt auch wieder eine Mindermeinung, dass eben wenn bestimmte Agenzien angeschärft werden, dass dann ein konkreter, unmittelbarer Nutzen nachgewiesen oder die Wahrscheinlichkeit dieses Nutzens nachgewiesen werden müsste und sonst sollte die Forschung unterlassen werden. Also ein Biosecurity-Kodex für Risikominimierungsmaßnahmen, der die Forscher bindet. Das wäre eine wichtige Empfehlung. Eine andere wichtige Empfehlung wären eben die rechtlichen Regelungen. Und bei den rechtlichen Regelungen ist es so, dass wir vorsehen, dass eine sogenannte DURC-Kommission, also Dual Use Research of Concern-Kommission, eingesetzt wird. Und die soll bestimmte Forschungsvorhaben, die biosicherheitsrelevant sind, begutachten. Und wenn diese DURC-Kommission zu einem negativen Votum kommt und sagt, die Risiken sind größer bei diesem Vorhaben als die Chancen, dann müsste der Forscher aus unserer Sicht wegen dieses negativen Votums die Forschung unterlassen. Und die Forschung sollte aus unserer Sicht eben auch nicht mehr gefördert werden.
Das ist jetzt, ich sag mal, konjunktivisch formuliert. Das heißt Empfehlungen, kein Gesetz. Sie sagten, einige wären auch für stärkere gesetzliche Regelungen. Reicht das denn aus? Also wenn man zum Beispiel die Stammzellforschung nimmt, da gibt es klare Gesetze. Hier gibt es, wo es Pandemien und tödliche Anschläge geben könnte, lediglich Empfehlungen an den guten Forscher, sich doch so zu verhalten.
Na, ganz so ist es nicht. Der Biosecurity-Kodex wäre in der Tat ein wissenschaftsinterner Kodex. Aber die DOC-Kommission würde auf rechtlicher Grundlage eingesetzt. Und auch wenn wir hier nicht ausdrücklich ein Genehmigungsverfahren verankert haben, beziehungsweise die Mehrheit das nicht wollte, dann ist es doch, haben diese Voten der Kommission doch eine solche faktische Bindungswirkung, dass wir davon ausgehen, dass sich die Forscher daran halten. Wir kennen solche Kommissionen ja aus dem Bereich der Forschung am Menschen. Da sind auch nicht alle Voten im Sinne eines Genehmigungsverfahrens rechtlich verbindlich. Und dennoch gibt es Ethikkommissionen in diesem Bereich, die auch sinnvolle Arbeit machen. Denn selbst wenn nur ganz wenige Forschungsprojekte in diesem Bereich fallen und wenn es nur wenige negative Voten geben wird, dann ist es für diese Forschungsvorhaben wichtig, dass klar gesagt wird, dass diese eben unterlassen werden sollten. Wir gehen davon aus, dass der Forscher sich daran hält, weil er sich auch im Haftungsrisiko aussetzt, wenn er es nicht macht. Insofern ist die Frage Genehmigungsverfahren oder Beratungsverfahren, glaube ich, in der Praxis vielleicht weniger wichtig und wir kriegen vielleicht mehr Akzeptanz bei den Forschern, wenn wir ein Beratungsverfahren, wenn wir uns dafür einsetzen.
Die zentrale Frage ist ja, was geschieht mit dem Wissen? Also ich sage mal, der seriöse Forscher, der wird natürlich dieses alles beachten. Der Forscher, der es als Terrorist nutzen will, wird es natürlich nicht beachten. Also die Frage ist, was geschieht mit dem Wissen? Was wird veröffentlicht? Was wird geforscht? Es gibt ja die grundgesetzlich garantierte Forschungsfreiheit und die steht hier der Einschränkung der Verantwortung, wie Sie es im Leitfaden genannt haben, gegenüber.
Genau, also wir haben die Forschungsfreiheit und wir wollen ja auch alle, dass gefährliche Krankheiten bekämpft werden und dafür müssen wir natürlich forschen. Aber es ist auch richtig, Verantwortung der Forscher bedeutet eben nicht nur Verantwortung mit Blick darauf, was sich die Forscher selbst für Grenzen setzen, sondern auch mit Blick darauf, was für gesellschaftliche Grenzen hier eingehalten werden müssen. Und wir versuchen eben ein Verfahren zu etablieren, dass den Forschern diese Grenzen dann gegeben werden, falls eben auch durch ein Votum aufzeigt.
Machen wir nochmal zum Schluss ein Beispiel. Also ein Forscher forscht an Viren, stellt also fest, die lassen sich verändern, also analog zu der Situation von 2012. Was sollte er tun? Aufhören zu forschen, nicht veröffentlichen? Wie sähe denn nach Ihren Empfehlungen, wenn sie denn von der Politik aufgenommen werden, von der Wissenschaft aufgenommen werden, wie sähe das Verfahren aus?
Also nach unseren Empfehlungen sieht das Verfahren so aus, dass er damit in den Bereich von Dual-Use Research of Concern fällt, dass er dann sein Vorhaben der DORC-Kommission vorlegen muss und dass die ein Votum darüber abgibt, ob die Risiken, die Chancen überwiegen oder umgekehrt. Und wie gesagt, nach der Mindermeinung im Ethikrat müssten gerade in diesem Fall die Chancen so weit überwiegen, dass wir einen konkreten, unmittelbaren Nutzen für wichtige Gemeinwohlgüter im Rahmen dieses Forschungsvorhabens belegen können, also dass diese wahrscheinlich sind, so dass dann möglicherweise es eben auch zu negativen Voten kommt, die faktisch dazu führen, dass der Forscher sein Vorhaben nicht wird durchführen können.
Und wenn er es durchführen kann, weil es nicht zu diesem negativen Votum kommt, werden die Ergebnisse allgemein zugänglich veröffentlicht?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn Sie mit öffentlichen Geldern Forschung fördern, dass es grundsätzlich natürlich so ist, dass diese Forschung dann auch publiziert werden sollte. Weil dann natürlich auch erst der internationale Diskurs über Forschungsergebnisse stattfinden kann, auch im Übrigen über die Gefahren, die möglicherweise mit den Ergebnissen verbunden sind. Aber auch hier ist es so, dass der Forscher und auch die DOC-Kommission abwägen muss, was sind die Chancen und was sind die Risiken. Und wenn er dazu kommt, dass das Vorhaben zwar selbst, dass da die Chancen, die Risiken überwiegen, dass aber hinterher bei den Ergebnissen diese Ergebnisse doch außergewöhnlicherweise so gefährlich sind, dass plötzlich die Risiken die Chancen überwiegen, dann müsste der Forscher die Publikation unterlassen oder nur teilweise publizieren und dann müsste die DOC-Kommission auch nochmal eingeschaltet werden, um dieses negative Votum mit Blick auf die Publikation dann eben auszusprechen.
Danke an Professor Silja Fönicki. Sie leitet die Arbeitsgruppe im Deutschen Ethikrat zur Biosicherheit. Diese Woche wurde die Stellungnahme des Ethikrates vorgelegt. Biosicherheit, Freiheit und Verantwortung in der Wissenschaft ist der Titel. Mehr dazu auch unter inforadio.de. Die Wissenswerte mit Thomas Prinzler.